Ja, zu unserem Thema heute Morgen, das Gleichnis vom Schatz im Acker, lesen wir Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Ja, in einem einzigen Vers finden wir eine ganz wunderbare, tiefe Wahrheit innerhalb der Heilsgeschichte Gottes. Ich lese: Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, alles was er hat, und kauft jenen Acker. Im Supermarkt werden viele Waren abgewogen, um den Preis zu ermitteln. Ich reg mich da jedes Mal auf, weil bei diesen Tüten, die man da wegzieht, da finde ich immer nicht, wo ist jetzt oben und unten und wie kriege ich diese blöden Dinger auf. An der Fleischtheke wird das Fleisch gewogen, abgepackt und durch das Wiegen der Preis ermittelt. Eine kleine Tochter, die oft ihre Eltern beim Einkaufen begleitete und natürlich beobachtete, stellte sich eines Tages abends auf die Waage und fragt die Mama: Mama, was koste ich eigentlich? Und da antwortet die Mutter: Du bist unbezahlbar. Viele Menschen fragen sich das. Was bin ich wert? Was koste ich? Was bedeute ich für andere Menschen? Wer würde sich für mich einsetzen? Jeder will ja gerne, das liegt in unserer Natur, jeder möchte gerne etwas gelten oder ein gewissen Grad von Anerkennung haben. Menschen machen oft leider ihren Wert abhängig von den äußeren Umständen, sagen wir mal von der Intelligenz, von der Anerkennung in der Gesellschaft oder dem gesellschaftlichen Stand, von ihrer Karriere, von ihrer Leistung oder von ihrem Intellekt. Sie machen ihren Wert abhängig, nicht selten sogar vom Gewicht. Die denken, ich bin zu dick oder zu schmal, zu dünn, bin ich wert. Manche sogar auch vom Geschlecht. Davon machen sie ihren Wert abhängig. Und darum fühlen sich nicht wenige in unserer Welt tatsächlich wertlos. An den Rand der Gesellschaft gedrängt, das Selbstwertgefühl ist auf den Nullpunkt. Kommen sich selber wertlos vor. Aber in Wirklichkeit, von der Bibel her, von dem, was uns Gott offenbart, ist jeder Mensch unbezahlbar. Das muss man sich mal vor Augen halten. Der Mensch, also ich sage jetzt mal du, ich, wir sind ja kein Gegenstand, an dem man ein Preisschild hängt. Wir sind kein Stück Fleisch oder eine Frucht, die man in eine Tüte packt und auf eine Waage legt, um dann den Preis zu ermitteln. Du bist ein Mensch für Gott, für den Gott selber hingeht und alles gibt, was er hat. Das darf doch schon unser Selbstwertgefühl steigern, oder nicht? Ja, einfach mal stille darüber werden und sich sagen: Was? Das bin ich Gott wert? Ich bin also Gott so viel wert, dass er sich selber in Christus für mich gibt, damit ich sein Eigentum bin? Boah, das ist doch klasse. Was bin ich doch wertvoll? Es ist so schade, dass viele Menschen, die meisten wahrscheinlich, verkennen den Wert ihres Lebens, den sie vor Gott haben. Und das ist traurig. In unserem vorliegenden Gleichnis erklärt der Herr Folgendes. Er macht aus, aufmerksam auf die Erwählung Israels und auf seinen Rettungsplan für die ganze Welt. Und wir gehen, die Aufteilung ergibt sich ja automatisch, wir gehen jetzt einfach mal so schwerpunktmäßig diesen Vers durch und schauen uns die einzelnen Punkte an. Zum Beispiel der Acker. Es beginnt ja mit dem Acker. Jesus sagt in Vers 44, also wir bleiben in Matthäus 13 natürlich, er sagt, das Reich der Himmel ist gleich einem Acker. In diesem Acker ist ein Schatz verborgen. Aber es geht jetzt zuerst um diesen Acker. Jetzt können wir uns fragen, ja nun, was bedeutet dieser Acker denn symbolisch, gleichnishaft in der Sprache Erklärung unseres Herrn Jesus Christus? Das ist ganz einfach, weil erklärt er selber, und zwar in dem Gleichnis vom Unkraut im Acker. Ja? Und dieses Gleichnis erklärt er vor diesem Gleichnis, das wir gerade gelesen haben, und da sagt er in Vers 38, der Acker aber ist die Welt. Der Acker aber ist die Welt. Somit können wir davon ausgehen, dass der Acker, in welchem der Schatz verborgen ist, die gleiche Bedeutung hat oder dieselbe Bedeutung hat. Keine neue oder eine andere. Gott hat, da stehen wir jetzt also vor, wenn wir jetzt betrachten, dass Jesus sagt, der Acker symbolisiert die Welt, dann stellen wir Folgendes fest, Gott hat in allem, was er tut, die ganze Welt vor Augen. Ich meine, der wohl bekannteste Bibelvers, durch den auch schon so viele Menschen zu Jesus gefunden haben, Johannes Kapitel 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Ja? Das kommt in den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas noch gar nicht so vor, aber dann Johannes Evangelium ist schon so eine Art Übergangsevangelium, darum auch das vierte, und da stehen schon Dinge drin, die sie in den Synoptikern gar nicht finden. Und auf einmal geht der Horizont weiter, es geht über Israel hinaus, so wie es in den synoptischen Evangelien steht, es geht jetzt über Israel hinaus in die Welt hinein. Das will Johannes sagen. Der Acker ist die Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Die von ihm erschaffene Erde und die Himmel überlässt Gott nicht einfach dem Räuber Satan. So mir nichts, dir nichts. Nein, ihm gehört der Himmel und ihm gehört diese Welt, der Acker. 5. Mose Kapitel 10, Vers 14 sagt, siehe des Herrn, deines Gottes sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Also in diesem Vers stecken ja Dimensionen, da haben wir gar keine Ahnung. Ja? Wenn wir schon hier lesen, siehe des Herrn, deines Gottes sind die Himmel und die Himmel der Himmel. Die Himmel, Universum und die Himmel der Himmel. Also das ist ja... ist ja unglaublich. Und die Gemeinde gehört ganz oben hin, ganz oben, ganz oben, ganz weit oben. Man könnte sagen, ganz an den Schluss, da wo Gott selber ist. Die Spitze vom Himmel aller Himmel, Himmel. Da ist Gott. Und da ist Jesus zur Rechten Gottes des Vaters. Und da ist auch die Gemeinde Jesu, ja? Laut Epheser Kapitel 2. Der Erlöser, Gott, wird zum Befreier, zum Freikäufer der ganzen Welt, ich sage mehr, alle Himmel, 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 zum Befreier des Weltalls, des gesamten Kosmos. In dem Sinne ist Gott, verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, in dem Sinne ist Gott der Allversöhner, aber nicht der Allversöhner. Der Allversöhner. Er hat durch das teure Blut Jesu Christi, Entschuldigung, alles befreit. Darum muss Satan eines Tages aus dem Himmel rausgeworfen werden, Offenbarung Kapitel 12. Weil auch der Himmel von seiner ganzen Gegenwart gereinigt werden muss, weil der Herr Jesus für alles den Kaufpreis bezahlt hat. Alle sind inbegriffen. Jesus vollbringt eine Erlösung für alle Menschen, sogar die Himmel, die durch den Satan befleckt sind, werden gereinigt. Das Lamm, das der Welt Sünde trägt, seine Gnade, sagt uns die Bibel in Titus 2,11, ist heilbringend allen Menschen, dem gesamten Acker. Aber jeder muss sich im Glauben vom Einzelnen erfassen lassen oder von dieser Erlösung erfassen lassen. Nicht im Sinne, es gibt da ein deutsches blasphemisches, ich nenne es blasphemisches Karnevalslied, ich weiß nicht, ob das hier auch bekannt ist, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nee, so geht's nicht. So geht's nicht. Gott hat, um dieses Ziel zu erreichen, den Acker der Welt freizukaufen, einen ganz bestimmten, vorgesetzten Plan. Gott wirkt nie planlos, auch nie in unserem Leben. Er geht einen ganz bestimmten Weg. Und dieser Weg wird uns meines Erachtens in diesem Gleichnis vom Schatz im Acker aufgezeichnet und erklärt. Es ist dabei erstaunlich übrigens, sehr erstaunlich finde ich, überhaupt in der Bibel zu lesen und immer wieder festzustellen, wie es Gott immer wieder auf die Erde zieht. Zu seinem Geschöpf, zum Menschen. Das begann ja schon im Garten Eden. Gott wandelte im Garten. Er hat ja den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, ein Gegenüber zu haben, mit ihm kommunizieren zu können. Das war ja das Ansinnen Gottes. Kam die Sünde dazwischen. Aber denken wir an die Erwählung Noahs oder später dann Abrahams oder auch Moses. Oder als Israel dann als Volk entstand, die Wolkensäule, in der sich ja die Herrlichkeit Gottes befand. Oder die Stiftshütte dann und der Tempel später und das Kommen Jesu in diese Welt. Gott war in Christus, seine Geburt in Bethlehem und schlussendlich der Triumph in der Vollendung, ja, bei der Wiederkunft Jesu und danach. Die Vollendung steht ja in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott zieht es immer wieder auf die Erde, immer wieder zu dem Menschen. Er möchte unbedingt Kontakt haben mit uns. Herrlich. Und er tut alles dafür. Alleine das Wissen schon ist so ermutigend. Und hinter all dem steht natürlich der Gedanke der unendlichen Liebe des Herrn. Bereits in der Weihnachtsbotschaft, in der es heißt, Lukas 2, Vers 14, es sind ja die Engel, die das verkünden, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Stellen Sie sich mal vor, dieser richtende Gott, dieser heilige Gott, dreimal heilige Gott, sucht sein Wohlgefallen bei den Menschen. Und ihm ist der Mensch wohlgefallen. Nicht die Sünde, aber der Mensch, den er geschaffen hat. An den als solches, als Mensch, als individuelle Person, liebt er ganz besonders. Das wird unterstrichen und untermauert. Wir wissen ja alle, was Tierliebe ist, oder? Da lesen wir immer wieder Schilder an den Autos, ich bremse auch für Tiere. Da sage ich, dann mache ich mir mal ein Schild dran, ich bremse auch für Menschen. Gott sagt, Titus 3, Vers 4, als aber die Güte und die, wer weiß es, die Menschenliebe, Gott liebt auch die Tiere übrigens, ja, das ist ganz, ganz klar. Und da könnten wir uns als Menschen manchmal auch noch eine Scheibe von abschneiden, ne, wie Menschen manchmal mit Tieren umgehen, aber gut, ist ein anderes Thema. Aber was ich sagen möchte, ist hier, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Gott hat Wohlgefallen an alle Menschen. Aber Gottes Weg, so, das ist jetzt der Acker, ja? Gott hat die ganze Welt in seinem Blick, in seinem Erlösungsblick, in seinem Befreiungsblick. Aber Gottes Weg, den Acker der Welt zu erreichen, der geht über den Schatz. Ich hoffe, Sie können das verstehen oder mir folgen. Der Weg der Erlösung geht über den Schatz im Acker. Es heißt, es wäre jetzt der zweite Punkt, das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz. Verborgenen Schatz. Also auf dem Acker dieser Welt, den Acker nehmen wir als Welt, Symbol für die Welt, befindet sich etwas, das Gott sehr, sehr wertvoll ist. Der Schatz auf diesem Acker der Welt ist, nach meiner Erkenntnis, Israel. Denn von der ganzen Welt, Jonathan hat es ja eigentlich auch schon gelesen, von der ganzen Welt hat Gott sich dieses Volk erwählt. Ja, wir können sagen, aus dem Acker dieser Welt ein spezieller Schatz. Lassen Sie mich drei Bibelverse lesen. Einen hatten wir schon gelesen, das war 2. Mose, war das 14? 5. Mose 14, ja. Ich lese mal 2. Mose 19, 5, ist eigentlich das Gleiche. So sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Der ganze Acker gehört mir, aber ihr seid der Schatz daran. 5. Mose 7, 6, ebenso, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, auf dem ganzen Acker. Und Psalm 135, Vers 4, denn Jahwe hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Also sagen wir es so, um die ganze Welt zu erreichen, also sprich, um den ganzen Acker erkaufen zu können und sein Geschöpf aller Menschen zu erlösen, geht Gott den Weg über Israel. Und das sehen wir ja auch in der Bibel ganz deutlich. Der Herr erwählt sich zuerst Abraham, dann erwählt er sich Isaak, Jakob, die 12 Stämme, dann Mose. Schließlich wird Israel aus Ägypten geführt und Israel wird laut Bibel ins verheißene Land eingepflanzt und um dieses Land herum Völker. Also für Gott ist Israel der Mittelpunkt der ganzen Welt, des ganzen Ackers. Und da sind wir wieder beim Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, den ganzen Acker, auf dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, wo hat er ihn gegeben? In diesem Volk Israel, da ist er hingegangen, zu diesem Schatz, ja, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Gott geht seinen Weg also zur Erlösung der Welt über diesen Schatz im Acker, das ist Israel. Aber dabei geschieht Eigenartiges. Es geschieht Eigenartiges. Das wäre das Dritte jetzt. nämlich die Tatsache, dass dieser Schatz verborgen gehalten wird. Wir lesen das jetzt, ja, das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Ja, interessant, oder? Also ich finde das ein bisschen ungewöhnlich, ungewöhnliches Handeln. Also der Graf von Monte Cristo, der hat das anders gemacht. Ne? Oder die Schatzinsel kennt da, glaube ich, auch jeder, ja? Den Roman. Ungewöhnliches Handeln. Der Schatz wird von dem bestimmten Menschen, der ihn findet, entdeckt, offensichtlich gehoben und wieder zurückgestellt. Wieder versteckt, wieder verborgen. Er wird geborgen, um wieder verborgen zu werden. Eigentümlich. Nun, wer ist der Mensch, den ein Mensch fand? Ich denke, der Mensch ist der Mensch, nämlich Jesus, Paulus, Pilatus, Pontius Pilatus sagt, seht den Mensch, der Mensch, Jesus, der vom Himmel auf die Erde kam, der Fleisch wurde wie wir, der Sohn Gottes, der vom Himmel auf die Erde kam, auf diesen Acker der Welt, aber dann nach Israel zu seinem Schatz. Das deutet meines Erachtens auf seine erste Ankunft ins jüdische Volk. Durch dieses Gleichnis deutet Jesus das Geheimnis des Himmelreiches an. Man kann es also so sagen, Gott will die Welt retten, den ganzen Acker. Er geht dabei über den Schatz Israel. Doch wird dieser Schatz wieder verborgen, sprich zurückgestellt, zurückgehalten, damit die ganze Welt, also der ganze Acker, gerettet werden kann. Jetzt sage ich das Gleiche noch einmal etwas anders im Blick unseres Herrn Jesus Christus oder im Blick auf unseren Herrn Jesus. Jesus kam auf die Erde, aber er kam nach Israel. Er war unter seinem Schatz, er wirkte an diesem Schatz. Sie lehnten ihn ab. Es war allerdings auch schon in Gottes Vorsatz mit inbegriffen. Darum nimmt er den Schatz nicht in Besitz, denn Jesus verlässt Israel und das messianische Reich wird im Verborgenen gehalten. Ein Schatz, den ein Mensch fand und wieder verbarg. Israel und Israels Heilsgeschichte wird im Verborgenen gehalten, das messianische Reich verschoben auf eine andere Zeit. Warum? Warum? Das ist ja jetzt die große Frage. Weil Gott mehr vorhat. Er will den ganzen Acker. Zuerst. Zuerst. Und darum wird der Schatz nochmal verborgen. Den ein Mensch fand und verbarg, und jetzt kommt es, das wäre jetzt der vierte Punkt, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Herrlich. Also im Blick auf Israel, den Schatz, geht der Erlöser hin und gibt alles für die ganze Welt. Das ist eine Beschreibung für die Liebe Gottes, der in Jesus über Israel hinaus eben die ganze Welt erkauft. Darum sagt ja auch Johannes, der Apostel Johannes, später in seinem Johannesbrief, übrigens erkennen wir dann auch daran, an wen sich der Johannesbrief zuerst richtet. Johannes sagt in 1. Johannes 2,2, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, für die Sünden der Juden. Und jetzt kommt es, nicht allein aber für die unseren, für das jüdische Volk, sondern auch für die ganze Welt, für die Heiden, für die Nation. Ja? Das war Gottes Prinzip. Seine Weisheit ist unschlagbar. Ja, der Apostel Paulus sagt mal, wenn das die Fürsten dieser Welt erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wenn die geahnt hätten, ja, was Gott über den Tod und über die Auferstehung Jesu erreicht, ja, die waren ja sowas von platt. Die haben gesagt, bloß nicht, lass den Mann leben. Lass den Mann leben, hätten die gesagt. Vielleicht auspeitschen und weg irgendwie, aber bloß nicht. Ja, dass heute eine Gemeinde entsteht aus Juden und Heiden, ein Leib und zum Schluss auch noch die Welt erreicht wird und dass der ganze Kosmos eigentlich erlöst ist, ja. Das ist doch unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Jesus hat alles gegeben, also dieser Mensch, nicht wahr? Er geht hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Und da gehörst du auch zu, du bist freigekauft. Philipper 2, wenn wir das lesen, er gab für die Dauer seiner Menschwerdung seine göttliche Gestalt auf, tatsächlich. Ja, war er jetzt nicht mehr Gott? Doch, Gott war er wohl immer noch vom Rang her. Aber er ist so Mensch geworden, dass er dieses göttliche Kleid abgelegt hat. Er war müde, er hatte Hunger, er war todmüde, er hatte Schmerzen. Er war abhängig von Zeit und Raum. Er konnte Wunder tun, aber immer nur in Übereinstimmung mit dem Vater, nie aus sich selbst. Der Sohn macht nichts aus sich selbst. So total Mensch ist er geworden. Er entäußerte sich und machte sich selbst zu nichts. Er, stellen wir uns das vor, der Eigentümer von allem, wird zum Knecht. Also tatsächlich, er erkauft am Ende die ganze Welt mit seinem Blut. Er gibt alles, was er hat. 2. Korinther 5, 19, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen müssen. Ja? Das Evangelium Jesu Christi, diese Versöhnung müssen wir hinaustragen. Und es ist interessant, ich habe da mal nachgeschlagen im Lexikon zur Bibel und das Lexikon zur Bibel sagt tatsächlich, der Begriff Welt lautet anscheinend im Griechischen Kosmos. Das ist das geordnete, das geschaffene Universum. Also Jesus hat wirklich ein so großartiges, grandioses Werk vollbracht. Ja? Dass alles gereinigt ist eigentlich. Oder alles erlöst ist, befreit ist. Manches muss noch umgesetzt werden. Aber getan ist es. Die Wege Gottes sind so wunderbar. Wer ihn und sein Heilshandeln versteht, kann nur anbeten und der muss auch nicht, als Christ muss der nicht mehr unter Selbstwertgefühle leiden, wenn er keine hat, ja? Wenn er kein Selbstwertgefühl mehr hat. Jeder Mensch sollte sich darüber Gedanken machen, sich das im Herzen halten, dass er ja sogar eigentlich dem allmächtigen Gott doppelt gehört oder sagen wir zweimal gehört. Einmal gehören wir ihm ja schon deshalb, weil er unser Schöpfer ist. Er hat uns ja gemacht. Aber dann sind wir verloren gegangen, ja, der Teufel hat uns gestohlen. Und dann geht Gott hin und er kauft uns mit dem teuren Blut seines Sohnes Jesus Christus, damit wir ihm also praktisch zweimal gehören. Doppelt. Und da habe ich etwas Schönes gelesen dieser Tage. Das möchte ich vorlesen. Da schreibt jemand, ich habe den Autor leider gar nicht ausfindig gemacht. Jesus hat uns von dem Sklavenhalter Sünde, Tod und Teufel mit einer hohen Summe freigekauft. Der Käufer und der Kaufpreis, beides ist Christus. Der Kaufpreis war sein Leben, sein Leib, sein Blut. Wie ein Herr einen Sklaven aufkauft und ihn dann freigibt, Als Freier dient er nun dem neuen Herrn. Und nun bezeugt er: Ich habe den Kaufpreis bezahlt, ich habe den Loskauf perfekt gemacht. Jetzt gehörst du nicht mehr dem alten Herrn, jetzt gehörst du mir als Kind, als freier Mensch. Wenn da keine Freude aufkommt, dann weiß ich auch nicht, was Jesus noch machen soll, schreibt dieser Mann. Und dann hängt er eine schöne Geschichte an, die nicht so unbekannt ist, aber ich möchte sie trotzdem nochmal hier zum Besten geben. Da ist ein kleiner Junge und der hat sich mit sehr viel Aufwand und Mühe ein Boot selber gebaut und geschnitzt und zusammengesteckt und mit Holz und dann auch schön bemalt und so weiter. Auf jeden Fall eines Tages wird ihm dieses schöne kleine Boot, worauf er sich so freute, bevor er es zu Wasser ließ, gestohlen. Und da war der Junge natürlich außer sich vor Traurigkeit, sein Boot war weg. Und eines Tages geht er da durch die Gassen seines Ortes und er kommt an ein Pfandhaus vorbei und er sieht da plötzlich im Schaufenster sein Boot stehen. Da könnt ihr euch vorstellen, ja, wie der aber rein ist in dieses Geschäft und dem Pfandleiher gesagt hat: Da ist mein Boot, da ist mein Boot. Und dann sagt der Pfandleiher: Nee, nee, das ist nicht dein Boot, das ist mein Boot, ich hab's gekauft. Aber ich hab's gebaut, das Boot gehört mir. Und dann sagt der Pfandleiher: Nein, nein, das gehört nur dir, wenn du mir das Geld bringst. Und dann ging der Junge hin, sein ganzes Taschengeld hat er gesammelt und dann hat er Zeitungen ausgetragen und woanders noch im Garten geholfen, für Geld zu bekommen. Und dann, als er das Geld zusammen hatte, Dann geht er in das Pfandhaus und dann gibt er dieses Geld ab und erhält dieses Boot und da hat er dieses Boot im Arm und dann umarmt er es richtig und küsst sogar dieses Boot. Und da heißt es, dass er sagt: Du kleines Boot, ich liebe dich, du gehörst mir sogar doppelt. Ich habe dich gemacht und ich habe dich gekauft. Und das hat Jesus getan, ja? Er hat uns gemacht, er ist unser Schöpfer und er hat uns losgekauft. Und das ist natürlich dann auch verbunden mit einer Bedingung. 1. Korinther 6, 20, nicht, dass wir uns die Erlösung erwerben könnten, überhaupt nicht. Das ist bedingungslos. Aber dann, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, Leib und Leben und in eurem Geist, die Gott gehören. Also überleg dir, Norbert, was du mit deinem Leben täglich machst, was du mit deinem Leben anstellst, wie du dein Leben einsetzt. Titus 2,14 hat Jonathan gelesen, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Wir gehören ihm nicht nur für gute Werke, eifrig. Eifrig sein für gute Werke. Das ist nochmal was Doppeltes, ne? Also daran bestrebt sein, suchen, wo kann ich was Gutes tun? Wo kann ich behilflich sein? Wo kann ich das Werk des Herrn unterstützen, dass andere Menschen erlöst werden durch diese Botschaft, dass sie freigekauft sind, dass sie versöhnt sind mit Gott? Was kann ich dafür tun? 1. Petrus 1, 18, 19. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Die Botschaft, die da drin steckt, jetzt einmal prophetisch in Bezug auf Israel, einmal aber auch im Gedanken der Erlösung für die ganze Welt und für die Gemeinde Jesu, die ja jetzt auch ein Volk geworden ist, allerdings ein unsichtbares. Der Gedanke, der da drin steckt, ist: Du musst selbst nicht bezahlen. Es ist alles bezahlt. Das ist so traurig, dass Menschen meinen immer, sie müssen irgendwelche Leistungen bringen. Erst müssten sie, dürfen sie dies nicht mehr tun. Und wenn ich das nicht mehr tue, dann kann ich zu Gott kommen und bitten, dass er mich rettet. Nein! Das ist nicht der Weg Gottes. Ich lese gerade ein Buch hier, also zwei Bände habe ich davon. Helden des Glaubens von Michael Kotsch. Ich sage Ihnen, Perle, wie der Schatz im Acker. Wir haben es auf dem Büchertisch, aber es ist natürlich jetzt geschlossen, also bitte nicht rübergehen. Wir können es nicht verkaufen heute, leider. Aber vielleicht am Donnerstag oder nächsten Sonntag, ja, behalten Sie sich das. Von diesem Buch, Helden des Glaubens, gibt es zwei Bände. Das erste habe ich jetzt durch. Da sind 33 Kurzbiografien drin und in dem anderen zweiten Band auch nochmal etliche Kurzbiografien. Das Schöne ist, diese Biografien sind relativ kurz gehalten, also 10 Seiten, etwas mehr oder auch weniger. Und der geht so die ganze Bandbreite durch, das fängt schon an so um 100, 200 nach Christus und dann geht das durch die Heilsgeschichte hindurch. Matthias Claudius oder Zwingli oder Martin Luther oder Newton, ja, wir haben das Lied gesungen. Also wenn man diese Biografie von dem Mann liest, Sklavenhändler und selber Sklave gewesen, wie der nachher befreit wurde und die Liebe Christi bringt, komme ich nicht rein. Und alles eben so kompakt. Und Blaise Pascal und was, Billy Graham auch und viele, viele andere. Also es lohnt sich wirklich, wenn Sie mal so richtig so, immer so ein, zwei Biografien, bevor Sie die Augen zumachen, ja, kann man auch vorlesen. Also, na gut, ich habe eine Botschaft hier zu halten. Aber nein, es lohnt sich wirklich, dieses Buch, zwei Bände, wie gesagt, kann man auch gut eine Freude machen anderen Menschen und man wird angespornt. Also ich bin dermaßen angespornt worden, eifriger zu werden für Jesus, wie diese Leute sich Gott hingegeben haben. Auch Moody, Dwight Moody und wie sie alle geheißen haben, ja. Unwahrscheinlich. Ja, und da heißt es in diesem Buch, habe ich etwas rausgegriffen über Martin Luther, wie er als frommer Mensch nach der Gerechtigkeit suchte, die vor Gott gilt. Das wissen wir ja. Er schreibt selber später, wenn jemand mit Möncherei je in den Himmel gekommen ist, dann müsste ich dorthin gelangt sein. Der hat das so aufrichtig genommen. Er wollte selber bezahlen. Er wollte selber bezahlen. Es heißt, er ist Mönch geworden einmal. Er beichtete außergewöhnlich häufig. Er fastete wie ein Verrückter. Er betete ganze Nächte vor dem Altar der Klosterkirche. Er hat sich selber kasteit. Und es heißt, dennoch beschlich ihn immer wieder die Angst, trotz aller seiner Bemühungen, von Gott verworfen zu sein. Ich zitiere, da gibt es kein Entrinnen, keinen Trost, nicht drinnen noch draußen, sondern nichts als Anklage aller. Luther entwickelte in dieser Situation, das habe ich eben nicht gewusst, darum, er entwickelte in dieser Situation geradezu einen Hass auf Gott, der seine eigene Gerechtigkeit als Maßstab nehme, um begrenzte irdische Menschen danach zu beurteilen. Luther schreibt selbst, ich konnte den gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen konnte. Ich konnte selbst nicht bezahlen. Bis, dass Gott selber zu ihm sprach. Das war 1518, das war das sogenannte Turmerlebnis. Und da ging ihm das Wort aus Römer 1,17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann heißt es weiter in dem Buch, hierdurch erfuhr er die innere Befreiung vom Zwang, aus eigener Kraft Gottes Ansprüchen genügen zu müssen. Er merkte, ich sage jetzt mit meinen Worten, Gott hat ja selbst alles bezahlt. Und die Gerechtigkeit in Jesus Christus erwirkt, der man nur glauben muss. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geschenk an den Menschen, die Gott selbst alles gekostet hat. Und auf einmal fühlte sich Luther wie ganz neu geboren, im buchstäblichen Sinn, und er schreibt selbst, ich zitiere, durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich jetzt dieses Wort als das Allerliebste hoch. Man muss Gott nur kennenlernen. Dann versteht man. Dann denkt man auf einmal ganz anders. Und zum Schluss, der letzte Punkt. Der Schatz wird gehoben. Es ist offensichtlich, dass der Schatz nicht für immer in der Versenkung bleibt, ja, den ein Mensch fand und verbarg. Und da vermodert er dann irgendwie. So, dass er keinen Nutzen mehr trägt. Das Neue Testament erklärt uns, dass der Zeitpunkt kommt, an dem Jesus zurückkehrt und der Schatz Israel in seine Gewalt gebracht wird. Das ist die berühmt viel zitierte Stelle aus Römer 11, 25, 26. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dies Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch selbst nicht betrügt, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, und so wird ganz Israel gerettet werden. Also die Reihenfolge ist, um das nochmal zusammenzufassen, Gott hat die ganze Welt im Blick der Erlösung. Er geht über den Weg des Schatzes Israel. Dieser Schatz wird gefunden, was auf das erste Kommen Jesu hinweist. Der Schatz wird aber wieder verborgen, was auf die Rückstellung Israels in unserer Zeit, in unserer gegenwärtigen Heilszeit deutet. Er wird verborgen gehalten, damit die übrigen der Nationen gerettet werden können. Der Schatz wird nach dem Gemeindezeitalter gehoben. Der Herr kommt zurück, um den Schatz als sein Eigentum in Besitz zu nehmen. Und das ist dann das messianische Reich. Bedenke, wenn wir uns jetzt da in diesem ganzen Bild sehen, persönlich, du bist Gegenstand der Liebe Gottes, der alles für dich bezahlt hat, du bist erkauft, in Christus vor Gott gerecht. Jeder Mensch, der das erkennt und für sich persönlich annimmt, sollte, und da sind wir jetzt als Christen angesprochen, nicht mehr sich selbst leben, sondern Gott an seinen Leib verherrlichen. 2. Korinther 5, 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben. Und da können wir uns ja alle mal einen Moment fragen, ne? Wo lebe ich eigentlich mich selbst? Fast die ganze Woche, außer am Sonntag, morgen im Gottesdienst und vielleicht da auch noch. Wo lebe ich mich selbst? Meinen Gedanken nach, meinen Hobbys nach, meinen Lasten nach, meinem Weltgeist nach, wo lebe ich mich selbst? Und die Bibel sagt, hör mal, du bist gekauft, damit du nicht mehr dir selbst lebst, sondern dem, der für dich gestorben und auferweckt worden ist. Ich habe auch über William Booth gelesen hier, das war auch ein toller Mann, erfindungsreich, der hat zum Beispiel damals, fand ich so interessant, das war damals überhaupt nicht üblich, dass man in christlichen Kreisen mit Posaunen und Pauken da Musik machte, christliche Musik machte, gar nicht. Aber er hat gesagt, das müssen die Leute hören, das ist modern, das gehört in unsere Gesellschaft, ja, da werden die erweckt und aufgeweckt, und das war auch so. Der hat dadurch ganz, ganz viele Menschen erreicht. Aber was ich sagen wollte über ihn, über William Booth, er sagt selber, es gibt Menschen, deren Leidenschaft die Kunst ist. Und da geben sie viel für. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft der Ruhm ist, ruhmsüchtig. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft Gott ist. Meine Leidenschaft ist Seelen retten. Alles für Gott sein. Alles für ihn geben. Für ihn leben. Befreit zu sein, um ihm zu leben, das ist, glaube ich, wirkliche Freiheit. Du bist erkauft, aber nicht für dich selbst. Amen. Wir wollen noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, wir danken dir für deine Weisheit, für deinen Heilsratschluss und Plan, für deine Gedanken der Erlösung, für diese Umsetzung der Erlösung in deinem Sohn Jesus Christus, damit wir gerettet werden können. Du gibst uns Selbstwertgefühl im geistlichen Sinn, indem dass wir wissen dürfen, wir sind von dir geachtet, wir sind von dir geliebt, wir sind wertvoll in deinen Augen. Deine Gabe, Jesus Christus, hat uns freigekauft. Ich bete da aufrichtig, Herr, für mich, für uns, dass wir doch mit unserem Leben dir auch wirklich leben, dass wir doch nicht freigekauft sind, um dann alles zu vergeuden, sondern dass wir unser Leben einsetzen, damit es gewinnbringend ist für die Ewigkeit. Einfach verherrlichend für dich, schenk uns das. Wir danken dir und befehlen uns deiner ganzen Gnade an. Amen.